Wahrscheinlich kennt ihr dieses Bild oder viele kennen dieses Bild. Wie heißt es? Der Schrei von Edvard Munch. Genau. Ein norwegischer Künstler, Maler, der dieses Bild in verschiedenen Varianten gemalt hat. Aber es ist wohl mit das bekannteste, das es gibt. Ich habe gelesen, neben dem Bild Mona Lisa und dem Bild Sonnenblumen von Van Gogh ist es wohl mit das bekannteste auf der ganzen Welt. Ein ganz Bild, das wirklich weit rumgekommen ist, schon viele gesehen haben und damit wohl auch so der Expressionismus, dieser Stil angefangen hat. Das gilt als das erste Bild und interessanterweise auch noch eines der teuersten, die je verkauft wurden. Am 2. Mai 2012 für 119.922.500 US-Dollar wurde es versteigert bei einer Auktion und war zumindest bis zu dem Zeitpunkt das teuerste Bild, das bei einer Auktion versteigert wurde. Ich weiß nicht, was für Gedanken ihr vorhin so hattet, als ihr das Bild angeschaut habt und euch da rein vertieft habt, oder vielleicht auch nicht vertieft, auf jeden Fall das angeguckt habt. Das ist ja bei Kunst immer so eine Sache. Was wollte der Künstler damit sagen? Was sagt es mir vielleicht? Was sagt es dir? Und da kann man manchmal auch ganz falsch liegen. Jetzt bei dem Bild geht es vielleicht noch, aber es gibt auch manche Bilder und so, da weiß man überhaupt nicht, was wollte denn derjenige sagen. Ich habe mal nachgelesen, Hans der schreibt in sein Tagebuch, ich ging mit zwei Freunden die Straße hinab. Die Sonne ging unter, der Himmel wurde blutrot und ich empfand einen Hauch von Wehmut. Ich stand still, todmüde, über dem blauschwarzen Fjord und der Stadt lagen Blut und Feuerzungen. Meine Freunde gingen weiter, ich blieb zurück, zitternd vor Angst. Ich fühlte den großen Schrei in der Natur. Ich malte dieses Bild, malte die Wolken wie wirkliches Blut, die Farben schreien. Das war um die Jahrhundertwende, letztes Jahr, Jahrhundert, 1893, hat er das zum ersten Mal gemalt. Und da war so viel los in dieser Welt, was dazu geführt hat, zu diesem auch Angst haben, Angst, ein Gefühl, das in diesem Bild, finde ich, rüberkommt. Wenn man sich diese Person in der Mitte mal anschaut, diesen weit offenen Mund, so ein lautloser Schrei irgendwie, hört man zwar nicht, aber man kann es gut nachempfinden, die Hände an den Ohren und bloß nichts hören, nichts mitkriegen, die Farben, die Pinselführung und so, zeigt alles ein Stück weit was von Angst, von der Furcht, von Erschrecken. Zumindest das, was ich drin sehe. Ich weiß nicht, was ihr drin gesehen habt. Wie gesagt, bei Kunst ist immer ein bisschen so eine Sache, was man sieht und was man dann interpretiert. Aber das, was dieses Bild vermittelt, das kennen wir sicherlich alle zu Genüge. Oder was das Bild mir vermittelt hat. Diese Angst oder was auch das bedeutet, dieser Schrei. Das kennen wir alle. So Situationen, da, wo es einem Angst und Bange wird, wo man nur noch schreien will, wo man nichts mehr hören will und nur noch für sich sein will. Das vermittelt dieses Bild und will dieses Bild vermitteln. Angst in dieser Welt. In diese Richtung geht auch eine Aussage, die Jesus seinen Jüngern gegenüber mal gemacht hat. Kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat er ihnen einen ganz bekannten Satz gesagt, ihr kennt ihn auch alle. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit diesem Vers, mit dieser Aussage, in der Welt habt ihr Angst, da hat Jesus mal wieder so den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir kennen das alle, diese Angst. Und es ist ja nicht nur Angst in dieser Welt, wenn wir diese Welt uns anschauen. Es gibt vieles andere, was in dieser Welt unangenehm ist, was uns nicht gefällt, was schwierig ist, eben Angst oder Hektik. Eine ständige Überforderung für manche. Überfordert zu sein von dem, was das Leben, was diese Welt und was Menschen von einem wollen. So vieles, was wir nicht verstehen, vieles Leid. Und jeder könnte die Liste wahrscheinlich für sich noch fortsetzen, was es so gibt, was unangenehm ist in dieser Welt. Und das ist sicherlich alles mit eingeschlossen, wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ich weiß nicht, was dir Angst macht, was deine Liste da noch wäre, was da alles drunter fällt unter Angst in dieser Welt. Und ich finde, Jesus ist hier so, wieder mal, so schonungslos offen, so schonungslos direkt. Und ein Stück weit sagt Jesus hier ja, in der Welt habt ihr Angst, findet euch damit ab. So ist es. Das gehört dazu. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr Angst habt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn Dinge passieren, die euch nicht gefallen. Habt bloß keine falschen Erwartungen. Ein Stück weit ist das, was Jesus hier sagt. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass es stimmt, was Jesus hier sagt. In der Welt habt ihr Angst. Und das, wie gesagt, werden wir sicherlich alle zugeben. Ja, das kennen wir, das ist so. Aber die Frage ist ja, warum können wir dem so zustimmen? Klar, weil wir es Tag aus, Tag ein sehen. Immer wieder sehen wir es, kriegen wir es mit, spüren wir es, dass in dieser Welt viel Angst ist, dass in dieser Welt viel drüber und drunter geht. Das ist die eine Aussage hier in diesem Text, in diesem Vers. In der Welt habt ihr Angst, wo wir sagen, ja, Jesus, den Nagel auf den Kopf getroffen, genau richtig. Dieser Vers, diese Aussage hat aber auch noch eine andere Tatsache als Inhalt, nämlich diese Tatsache, ich habe die Welt überwunden. Genauso wie das stimmt, dass wir Angst haben in dieser Welt, genauso stimmt es, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Und ich meine das ja schon, für die Jünger war es eine Herausforderung, das so zu hören. Denn schließlich sagt Jesus den Jüngern, dass bevor er stirbt, und er hatte schon x-mal jetzt den Jüngern erzählt und hat gesagt, wisst ihr, was kommt? Wir gehen nach Jerusalem, ich werde dort leiden und ich werde sterben. Und dann hat bei denen schon ausgeschaltet und ich werde auferstehen. Das haben sie oft schon gar nicht mehr gehört. Also da kann man doch Zweifel dran kriegen, wenn Jesus sagt, ich werde die Welt überwinden oder habe die Welt überwunden. Und dann ist das, was Jesus sagt, sterben, leiden, das sieht doch ganz anders aus. Das sieht doch so aus, wie wenn die Welt Jesus überwindet. Jesus, der Verlierer. Und so sehen es ja auch viele Menschen, die sagen, ja, Jesus ist da am Kreuz gestorben, in Auferstehung kann man eh nicht glauben. Von daher, Jesus am Kreuz gestorben, hat versagt, hat verloren, die Welt hat gewonnen. Wo bitteschön ist da was zu sehen von Überwinden, von Siegen? Für die Jünger war das sicherlich, als sie es gehört haben, nochmal viel verwirrender wie für uns, weil nämlich am nächsten Tag, das war sehr wahrscheinlich Donnerstagabend, am nächsten Tag stirbt Jesus und das, was sie da erleben, das reißt sie mit in die tiefste Krise ihres Lebens hinein. Da haben sie was gesehen von Leiden und Sterben, das war spürbar, das war erlebbar und das hat sie fertig gemacht. Sie haben sich eingeschlossen, sie haben sich zurückgezogen, sie konnten nicht mehr, sie wollten nicht mehr. Ist einem auch nicht zu verdenken, wenn man sowas erlebt. Ist einem nicht zu verdenken, wenn diese Welt einem Angst macht, dass man sich zurückzieht und dann nur noch für sich ist. Also Jesus hat die Welt überwunden, dass die Jünger da Zweifel haben, das können wir sicher gut nachvollziehen. Zumindest als Jesus es gesagt hat. Weil da war noch nicht das wirklich passiert, dass Jesus auferstanden ist. Für uns ist natürlich schon eigentlich was anderes. Wir leben nach Karfreitag, Ostern. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Wir wissen, was das heißt, ganz praktisch, was es heißt, Jesus hat die Welt überwunden. Er hat die Welt besiegt, er hat den Satan besiegt, er hat den Tod besiegt. Jesus ist der, der Menschen gerecht machen kann, weil er für Schuld und Sünde gestorben und gerecht macht, weil er für Schuld und Sünde gestorben ist. Das bedeutet es ja alles, dass Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Zwei Aussagen hier in diesem Vers, den Jesus sagt. Die eine Aussage, wo wir gerne und gut und einfach zustimmen können, einfach nur sagen können, ja, das stimmt, in der Welt habt ihr Angst. Und eine genauso tatsächliche Aussage, dass Jesus die Welt überwunden hat. Und doch lebe ich es in meinem Leben und ihr in eurem vielleicht auch, dass der erste Teil dieses Verses mich viel mehr bestimmt wie der zweite Teil des Verses. Dass der erste Teil, ihr habt Angst in der Welt, viel mehr Kraft hat, mein Leben zu beeinflussen, mein Leben zu bestimmen, wie dieser zweite Teil, der genauso Realität ist, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Trotzdem, dass ich das weiß, lähmt mich die Angst oft genug in meinem Leben. Dich vielleicht auch, weiß es nicht. Da wäre es vielleicht nötig, auf jemanden zuzugehen. Auf jemanden zuzugehen, weil man merkt, da sind Spannungen, da passt was nicht. Und man weiß, das ist richtig und die Angst lässt einen zu Hause sitzen. Und man macht eben nicht die paar Schritte oder den Weg zu dem anderen hin, um das Gespräch zu suchen, um ein klärendes Gespräch zu führen, um dann auch wieder fröhlich weiterzugehen. Stattdessen sitzt man und die Angst hält einen zurück und es wird immer nur noch spannender. Oder da wäre die eine Entscheidung, die man vielleicht in seinem Leben zu treffen hätte oder vor der man gerade steht und man weiß, okay, diese Entscheidung muss jetzt, da muss ich mich jetzt irgendwie entscheiden und ich weiß eigentlich auch, dafür sollte ich mich entscheiden. Aber die Angst, sich dafür zu entscheiden, weil das so viele Veränderungen mit sich bringt, lässt einen davor zurückschrecken und man entscheidet gar nichts und es geht gar nichts vorwärts und man verliert was, was man vielleicht, was Großes, was man vielleicht gewonnen hätte. Vielleicht der eine Mann, der zu Hause ist und sie eben nicht gefragt hat. Und jetzt als Single vielleicht sein Leben leben muss. Und ach, weil er sich nicht getraut hat, weil die Angst ihn zurückgehalten hat, doch mal den Schritt zu gehen. Oder Leute, die im Beruf vielleicht an der Stelle stehen, die auf der Stelle stehen und laufen und es nichts mehr vorwärts geht, einfach weil mal das Angebot da gewesen wäre, etwas zu wagen. Und man hat es nicht gemacht und hat sich nicht getraut und dann war es vorbei und dann stand man da. Einfach die Angst, Entscheidungen zu treffen, etwas, ja, und weil Entscheidung heißt ja auch immer, ich entscheide mich für was und gegen was anderes im gleichen Sinne und was denn kommt, was könnte kommen? Ich habe mal den Satz gelesen, dass wir im Rückblick uns mehr über die Dinge ärgern werden, die wir nicht gemacht haben, wie über die, die wir gemacht haben, auch wenn sie nicht gut gelaufen sind. Ja, manchmal, im Nachhinein würde man sagen, Mann, hätte ich doch mich entschieden. Aber nein, die Angst hält uns zurück. Aber da macht man sich Sorgen um die Zukunft der Kinder, um das, was die für mal Beruf lernen oder was das mal da gibt, was, wo das mal hingehen soll. Und aus lauter Angst bindet man die Kinder so an sich, dass man sie nicht freigibt und ihnen damit ganz arg viel nimmt von ihrem Leben. Angst, die uns gefangen nimmt, weil diese erste Aussage irgendwie mehr Kraft entwickelt in unserem Leben, mehr uns beeinflusst, wie die andere Aussage, die genauso stimmt, die genauso wahr ist. Warum ist das so? Warum entwickeln sie diese beiden Aussagen unterschiedliche Kraft? Ich glaube, es hat damit zu tun, die eine Aussage, dass wir Angst haben in der Welt, dass es in dieser Welt schwierig ist und ja, vieles Schwierige drin ist, das sehen wir täglich oder tagtäglich immer wieder. Das wird uns sowas von bewusst. Das sehen wir auch in den Nachrichten und lesen wir in den Zeitungen, wo auch immer. Wir lesen überall in dieser Welt, ist es schwierig, gefährlich, es gibt ganz arg viel Schlimmes und es macht Angst, natürlich. Wir sehen es tagtäglich. Die andere Aussage, dass Jesus die Welt überwunden hat, die sehen wir ja nicht so deutlich. Da müssen wir immer genauer hinschauen. Das ist gar nicht so einfach, das zu sehen. Und deshalb mal so die Frage, wie können wir das Unsichtbare, weil das ist nicht so sichtbar, dass Jesus die Welt überwunden hat. Wie können wir das Unsichtbare besser sehen und lernen? Und wie lernen wir uns von dem Sichtbaren nicht so bestimmen zu lassen? Die Frage, die mir dabei gekommen ist. Wie können wir das Unsichtbare besser sehen? Und wie lernen wir uns vom Sichtbaren nicht so bestimmen zu lassen? Ich glaube, wir brauchen Sehhilfen, eine Sehhilfe dafür, eine Brille. Also manche von uns sind da schon weiter wie andere. Manche haben schon eine Brille, die haben schon den Durchblick oder wie auch immer. Kommt drauf an, ob die Brille passt und ob sie geputzt ist oder was auch immer. Aber natürlich, klar, dieser Durchblick oder diese Sehhilfe hilft nicht viel, wenn es um diese Dinge des Lebens geht, ist ganz klar. Aber ein paar Sehhilfen, was haben wir für Sehhilfen in der Bibel, was für Sehhilfen gibt uns Jesus, gibt uns Gott? Das wäre die untere Zeile, dass Jesus die Welt überwunden hat, vielleicht ein bisschen schärfer sehen. Und dabei die obere Zeile, das geht ja gar nicht, die können wir nicht ausblenden, das ist so. Aber die untere Zeile ein bisschen schärfer sehen. Also, ein paar Sehhilfen. Eine Sehhilfe ist in diesem Vers oder in diesem Zusammenhang verbunden mit drin, Johannes 16, Vers 33. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Das ist der erste Teil von Vers 33. Das sagt Jesus also seinen Jüngern, bevor er dann leiden und sterben wird. Jesus wollte und hat damit seine Jünger vorbereitet. Hat sie vorbereitet auf das, was kommen wird, nämlich dass er sterben wird und dass das für sie ganz schlimm werden wird. Hat bei den Jüngern nicht so recht funktioniert. Die haben es zwar gehört gehabt, aber sie haben es nicht wirklich verstanden und sind unglaublich erschrocken. Der Peter haben es an ganz vielen Stellen erlebt, wie diese Angst sie fertig gemacht hat. Für uns sagt Jesus, Angst gehört zu dieser Welt, finde dich damit ab. Jesus macht diese, ich möchte mal so sagen, schärft zunächst noch mal ein bisschen den Blick für den ersten Teil von diesem Vers. Ja, in der Welt haben wir Angst, das ist so. Jesus beschönigt hier nichts. Jesus spricht nicht davon, dass wenn man Christ wird, dass es dann wie im Schlaraffenland ist, dass es dann gut geht, dass das alles in Ordnung ist und alles klasse läuft. Die Bibel ist da ganz offen und ehrlich. Es gibt Angst in dieser Welt. Es ist normal, dass wir in dieser Welt Angst haben. Und deshalb kann die Bibel auch so offen von Angst sprechen. Im Psalmen heißt es mal, mir ist Angst, Herr, sei mir gnädig, ich fürchte mich. Die Jünger, da wird erzählt, wie die Angst haben auf dem See und Angst haben vom Untergehen. Da wird erzählt, wie der Petrus Angst hat, als er da im Hof ist und angesprochen wird, ob er Jesus kennt und ihm das Herz in die Hosentasche rutscht und er sagt, nö, kenne ich nicht, noch nie gesehen, will verflucht sein, wenn ich ihn kenne. Die Bibel ist so ganz offen. Angst gehört zu diesem Leben mit dazu. Auch das ganze andere, auch Hektik, Unverständnis gehört mit zu dieser Welt. Aber das Tolle ist, wenn wir Angst haben, dürfen wir das zugeben vor Gott. Wir dürfen es Gott klagen. Wir können das Gott sagen. Ja, und es ist doch manchmal wirklich so, so erlebe ich es bei mir und habe schon den Eindruck, dass es nicht nur mir so geht. Manches Mal, da erschrecke ich drüber, was alles in dieser Welt passiert. Da erschrecke ich drüber, wenn mir was passiert, was geschieht, was mir nicht gefällt, was schwer ist für mich und das lähmt mich. Und Jesus sagt dir, das braucht dich eigentlich nicht lähmen, weil das ist normal für eine Welt, die ohne Gott lebt, die nichts von Gott wissen will. Ist es normal, dass Angst und Schrecken da ist? Damit müssen wir uns wohl abfinden und manchmal wird es sogar noch schlimmer. Es ist ja noch schlimmer, wie wir es uns vorstellen. Und wir denken dann, wenn was schief läuft oder wenn was ist, oh, was ist jetzt hier das Problem, was ist vielleicht schwierig, da ist kein Problem dabei. Eine Geschichte, die das für mich immer am deutlichsten unterstreicht, die habe ich auch schon öfters erzählt aus der Bibel, aber ich komme wieder drauf zurück, ist in Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da ist die Gemeinde versammelt und die erschrickt eben nicht zu Tode oder lässt sich lähmen, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat kommen und sagen, hey, die haben gesagt, wenn wir von Jesus weitersagen, da haben sie uns angedroht, dass wir es nicht dürfen mit der Todesstrafe. Sonst springen die uns um. Und die Gemeinde lässt sich nicht lähmen. Und ich finde immer so faszinierend, die beten da nicht und sagen, oh Gott, alles ist schlimm. Die sagen, ja Gott, jetzt kommt so, wie du es vorausgesagt hast. Das ist so. Das steht schon in der Bibel, steht schon im Alten Testament, dass es drüber und drunter geht und dass es schwierig wird. Und deshalb lässt sich die Gemeinde hier nicht den Mut nehmen. Klagt Gott auch nicht an oder ist nicht unzufrieden mit dem, was ist, sondern sagen, das ist so. Und dann beten sie dafür, dass Gott ihnen Mut und Freude gibt. Und tatsächlich, sie kriegen den Freimut, es bewegt sich etwas, es tut sich was. Sie gehen voran. Da hat diese zweite Aussage, dass Jesus die Welt überwunden hat, Oberhand gewonnen. Über diese Aussage in der Welt habt ihr Angst, ohne das zu verneinen. Also Jesus macht es nochmal deutlich. schärft unseren Blick für das. Wir brauchen nicht erschrecken in dieser Welt, wenn uns Dinge begegnen, die uns Angst machen. Das gehört dazu. Die erste Seehilfe. Die zweite Seehilfe, was wir jetzt leiden, ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. In Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Dieser Vers schärft uns den Blick für das Unsichtbare, macht das Unsichtbare nochmal so richtig deutlich. Die Herrlichkeit wird sowas von herrlich werden. Die Herrlichkeit in der Ewigkeit bei Gott, die wird sowas von leuchten, dass alles in den Schatten gestellt wird, was wir hier erleben. Und es ist eine Zusage, eine Verheißung, die Gott uns gibt. Und Gott schärft uns den Blick damit. Ich habe mich die letzte Zeit manchmal gefragt, es gibt immer wieder mal so diese Aussage, wenn jemand was Schlimmes erlebt oder auch, ja, was wir jetzt gerade auch mit Lea hatten und so, wenn ein Mensch stirbt, wenn ein Mensch wirklich, wirklich Schlimmes erlebt hat, dann manchmal habe ich in Gesprächen schon gesagt, eigentlich stimmt doch, was in Römer 8, Vers 38 steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Aber ich habe schon oft dann auch gehört, da sagen sie, das kann so jemand dann doch nicht sagen. Ja, das mag sein. Und trotzdem frage ich mich dann, ja, warum ist so eine Zusage, die Gott uns gibt, warum hat die nicht die Kraft, uns gerade in den tiefsten Zeiten das zu sagen? Und das gilt doch für diese Aussage auch. Das ist doch eine geniale Zusage, wo ich mir wünsche, für mich, für mein Leben und für uns, dass das ein Blick ist, der uns unser Leben auch mit beeinflussen, mit bestimmt, dass die Herrlichkeit, das, was Gott für uns hat, was auf uns wartet, viel herrlicher ist, wie alles, was uns hier passieren kann. Klar, wenn jemand in so einer Situation ist und ich hau ihm so einen Bibelvers einfach nur hin, das ist natürlich nicht in Ordnung, das ist nicht gut. Und trotzdem steckt doch in so einer Aussage, wie auch hier, diese Aussage, so viel drin. Also eine Seehilfe, es macht, wo unser Blick nochmal ganz neu drauf gelenkt wird, ja, in der Welt habt ihr Angst, ja, da gibt es vieles, vieles Schlimmes, manches noch schlimmer, wie wir es uns vorstellen können, aber was auf uns wartet, ist die Herrlichkeit. Und ich war zwar nicht auf der Beerdigung von der Lea, aber das ist wohl, was ich so gehört habe, da auch rübergekommen und rausgekommen, diese Hoffnung, die wir als Christen haben auf die Ewigkeit. Eine dritte Seehilfe. Gleich der Vers geht nämlich noch weiter, schreibt der Paulus, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Das Sichtbare vergeht und das Unsichtbare bleibt ewig. Nicht nur im Blick auf das, was oben steht, sondern überhaupt das, was Gott uns schenkt. Ja, es ist so, alles, was wir sehen können mit unseren Augen, hier auf dieser Erde und was wir wahrnehmen, das vergeht irgendwann. Das ist nie für immer, ist nie für Dauer. Aber was für Dauer ist, ist das, was unsichtbar ist. Nämlich diese Zusagen Gottes, dass er bei uns ist, dass er uns nie verlässt. Das bleibt für immer. Das ist das, was Halt gibt, woran wir uns festhalten dürfen. Ich glaube, eine Seehilfe, die wir immer wieder auch brauchen, uns das bewusst zu machen. Wir gehen oft anders ja da dran. Sagen also, das, was ich sehe, das, was ich in den Händen halte, was ich anfassen kann, das ist real. Und das ist doch was, wenn ich Angst habe hier vor euch, was ich jetzt nicht habe, aber könnte ich mich hier ja festhalten. Da kann ich mich dran festhalten, jetzt am Versprechen Jesu festhalten, ja. Aber es ist so. Das, was wir sehen, was wir greifen können, das wird irgendwann vergehen. Was bleibt, sind diese Zusagen Gottes, die Liebe Gottes, das, dass er bei uns ist. Und diesen Blick brauchen wir, um uns dieses bewusst zu machen, auch wenn wir das nicht so viel sehen, dass Jesus die Welt überwunden hat, auch wenn das anders aussieht. Trotzdem ist das realer, dass Jesus die Welt überwunden hat, wie das, was wir in dieser Welt sehen. Eine Seehilfe, dass vielleicht wir es lernen, Und dass das vielleicht passiert, dass wir das Unsichtbare, dass das Unsichtbare mehr und mehr unser Leben bestimmt und das Sichtbare wir deshalb nicht verdrängen, weil das ist, nicht, ist eben da. Aber das ist uns nicht mehr so sehr bestimmt. Drei Sehhilfen, um das schärfer zu sehen, was unsichtbar ist. Und noch eine dritte, nach drei kommt vier, ja. Eine vierte, das ist bloß ein Bild für Abendmahl. Es kam mir noch so, passt gut heute, dass wir nachher Abendmahl feiern. Auch Abendmahl ist ja so eine Sehhilfe, die uns hilft, schärfer zu sehen, was wir eigentlich nicht sehen können, nämlich und was wir glauben, aber nicht so sehen und spüren können, nämlich, dass Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Das glauben wir ja, da sind wir fest davon überzeugt. Und doch kennt ihr das wahrscheinlich auch, diese Zweifel manchmal, glaube ich wirklich, ist es wirklich wahr und so. Beim Abendmahl, da dürfen wir etwas spüren davon. Da wird uns das wieder ganz neu scharf gestellt, wenn man so will, dass Jesus, was Jesus für uns getan hat. Deshalb werden wir nachher, oder ja, auch das Abendmahl einfach feiern nachher und uns den Blick wieder neu scharf stellen lassen für das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte die Predigt mit einem anderen Bild noch beenden. Ihr habt das erste Bild vielleicht noch ein bisschen so im Blick oder ja, im Kopf, dieses Bild von der Schrei. Ich habe neulich mal wieder bei Facebook ein anderes Bild gefunden. Weiß nicht, kennt das jemand? Hat das schon mal jemand das Bild gesehen? Also ich habe zu meiner Frau schon gesagt, wenn wir mal ein Gemälde kaufen, dann will ich eines von dem Künstler. Der hat nämlich im Internet, findet man noch ganz, ganz viele andere auch, aber auch christliche Bilder, Jesus, der gute Hirte und so. Ah, ich bin total begeistert von diesem Künstler, der Yongsung Kim heißt. Ich weiß nicht, ob schon jemand gehört hat, 1972 geboren aus Korea. Das Bild heißt ins Deutsche übersetzt ausgestreckte Arme unseres Retters. Ich glaube, es ist klar, zu welcher Geschichte in der Bibel dieses Bild passt. Nämlich zu dieser Geschichte, wo Petrus untergeht. Und das fand ich nochmal, das ist so das, der sinkende Petrus oder der auf dem Wasser gehende Petrus, wie ich finde, dass es besser passt. Ne? Petrus, der ist auf dem Schiff, unglaubliche Angst, das Schiff geht unter, Meer, alles durcheinander und dann sieht er Jesus auf dem Wasser laufen. Zuerst auch Angst, aber dann erkennen sie, das ist Jesus. Und was macht der Petrus? Der Petrus, der steigt raus aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Da ist dieses Angst in der Welt ganz klein geworden und Jesus ist da ganz groß geworden und er geht diesen Schritt. Aber es dauert nicht lang, er geht ein paar Schritte. Schade, dass da nicht steht, wie viele Meter er geschafft hat. Das wäre nochmal interessant, aber auf jeden Fall ist er ein paar Schritte gegangen. Und dann plötzlich überkommt ihn doch wieder die Angst. Dann sieht er das, was drumherum ist, die Wellen und blub. Er sauft ab. Und dann kommt Jesus, streckt ihm und das, ja, vielleicht seid ihr, ich weiß nicht, ob ihr so begeistert seid, ich spüre es jetzt noch nicht so arg, aber ich bin so begeistert. Und dann streckt Jesus diese Hand ihm entgegen und zieht Petrus wieder raus. Ja, das ist so zum Bild für uns. Ja, wir dürfen mit Jesus Schritte wagen, Schritte gehen, auch verrückte Dinge tun, weil er die Welt überwunden hat, weil er alles in der Hand hat. Und wenn wir es gehen, dann kann es auch passieren, dass wir dabei mal untergehen, dass es mal schief läuft. Aber dann holt uns Jesus wieder raus. Auch das ist Teil dessen, dass Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe für alle Situationen, in allen Situationen kann ich dir helfen. Am Anfang dieses Bild der Schrei, ja, Angst ist in dieser Welt Realität. Jetzt dieses Bild, ja, dass Jesus bei uns ist, dass Jesus die Welt überwunden hat, ist auch Realität. Mein Gebet ist es für mich, für uns, dass wir diese zweite Aussage, dass Jesus die Welt überwunden hat, mehr und mehr scharf sehen und mehr uns diese Aussage, unser Leben bestimmt und immer weniger diese Aussage und diese Tatsache, dass wir Angst haben in dieser Welt. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir nicht alleine sind und ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und Es war früher auch mindestens so schrecklich, wie es heute ist, und so angstvoll und so gefährlich, dieses Leben hier in dieser Welt, weil diese Welt ohne dich lebt. Und du bist gekommen, Herr, und bist uns nahe gewesen, hast alles mitgemacht, was wir auch erleben. Und das allein ist schon Trost. Und das zu wissen, es tut schon gut. Ich danke dir aber auch, dass du der Sieger bist. Du hast diese Welt überwunden. Du hast den Satan überwunden, der für so vieles Böses zuständig ist in dieser Welt und verantwortlich ist. Und Jesus, wir kennen so viele Aussagen aus deinem Wort, die uns einfach gut tun. Und doch ist oft so, dass wir bestimmt werden von dieser anderen Aussage. Danke, dass wir uns auf das stellen dürfen, dass wir uns daran festhalten dürfen. Und schärfe du uns immer wieder den Blick dafür. Dieses Wissen, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass du die Welt überwunden hast, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass die Sünde keine Macht mehr hat, dass das Leid immer endlich ist und alles Schreckliche, was in dieser Welt passiert, irgendwann zu Ende geht. Danke, dass deine Liebe nie aufhört. Amen. Wir singen ein Lied miteinander.